Heute geht es um Gottes Willen für das Spannungsfeld Familie. Darf man heute offen darüber reden, was dieses Gebot in unserer Gesellschaft zu sagen hat? Ob man das darf oder nicht, entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet Gott. Und er möchte, dass darüber klar und eindeutig gesprochen wird, auch wenn das ganze Thema gerade in unserer Zeit viel Dynamit enthält. Und das werden wir sicher noch entdecken. Es steht ja im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, dieses Gebot im 12. Vers. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Hören wir das in unserer Gesellschaft? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wo hört man das? Überlegen Sie mal. Will Gott uns mit diesem Gebot einengen und in Formen pressen, die nicht mehr zeitgemäß sind? Der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 3, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Die Gebote und unsere Beziehungen zu diesen Ordnungspunkten Gottes für unser Leben sollen ganz wesentlich bestimmt sein von unserem Verhältnis zu Gott, von unserer Liebe zum Vater im Himmel. Und wer den Vater im Himmel über alles liebt, dem steht sein Wille über Entwicklungen der jeweiligen Zeit. Und darauf wird es für die Gemeinde Jesu Christi in unseren Tagen ankommen, dass wir nicht als Angepasste leben, sondern ganz neu nach dem Willen Gottes fragen und bereit sind, uns ohne Kompromisse auf diesen Willen Gottes einzulassen, selbst dann, wenn es Zeitentwicklungen diametral entgegenstehen sollte. Denn Gott meint es ja immer gut mit uns in den 10 Geboten. Es geht in diesen Geboten um die ganz großartige Botschaft, wie wir mit der geschenkten Freiheit geborgen leben und in dieser Freiheit, die Gott durch Jesus Christus Menschen anvertraut, bestehen können. Die 10 Gebote gleichen, um im Bild zu sprechen, reflektieren Begrenzungsfehlen an den Straßen, die uns die Richtung durch die Nebel und manchmal auch die Orientierungslosigkeit, die durch den Nebel entstanden ist, geben können. Diese Leuchtmarken wollen uns ja nicht einengen, sondern uns unseres Weges Gewicht machen. Und jeder, der einmal mit dem Auto im Nebel unterwegs war, der weiß, wie wichtig diese Planken an den Straßenseiten sind. Ohne sie wären wir verloren und könnten uns nicht zurechtfinden. Das Gebot sagt uns, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich befreit, du brauchst nicht in ständiger Auflehnung zu leben, weder gegen deine Eltern, noch gegen deine Lehrer, weder gegen das, was Sitte ist, noch gegen das, was Gesetz ist. Auflehnung gegen die guten Ordnungen des Lebens macht dich unfrei. Ich, der allmächtige Gott, will dein Vater im Himmel sein. Du kannst es dir leisten, dich in Liebe einzuordnen und so deine Freiheit zu gewinnen oder zu erhalten. Bei diesem Gebot geht es im Grunde um 3 Gesichtspunkte. Der erste, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Immer mehr Kinder wachsen in unserem Land aus den unterschiedlichsten Gründen mit nur einem Elternteil auf. Jedes 7. Kind wird bei uns von Solo-Eltern erzogen. und es sind mittlerweile rund 1,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren, die so aufwachsen. Und das wichtige Dreieck von Vater, Mutter und Kindern gibt es immer weniger. Und die vielen Alleinerziehenden in unseren Tagen brauchen unsere liebevolle Annahme, unser Verständnis, unsere Hilfe aus der Liebe Jesu heraus. Das Gebot ist für keinen von uns überflüssig, denn jeder von uns hat in irgendeiner Form eine Familie, denn jeder ist jemandes Kind. Ob man weit entfernt voneinander wohnt oder unter demselben Dach, ob sie verstorben oder quicklebendig sind, die Eltern bleiben ihren Kindern unvergesslich. Der Familientherapeut Helm Stierlin spricht von der langen Leine der Loyalität, die uns lebenslang ans Elternhaus bindet. Und selbst dann, wenn in einer bestimmten kritischen Entwicklungsphase der jungen Generation die Eltern zu Antimodellen geworden sind, wenn die Kinder alles anders und natürlich alles besser machen wollen, wird das Verhalten von den Eltern weiter beeinflusst. Und Gott kommt uns entgegen in unsere Generationskonflikte hinein, um uns zu helfen. Und diese Generationskonflikte hat es zu allen Zeiten gegeben. Ich habe da etwas über diese Konflikte gerade gestern gelesen, von vor 4000 Jahren im alten Ägypten. Und das hätte so haargenau in unsere Zeit gepasst. Das Zitat spare ich mir mal aus Zeitgründen, sonst wären wir nicht fertig heute. Aber die Probleme sind nicht leichter geworden. In mancher Beziehung sind sie schon in unserer Zeit gravierender geworden. Dieses Gebot geht uns alle an, denn im Umgang mit den Eltern und der älteren Generation sind wir in irgendeiner Form alle Betroffene. Ein kleines Beispiel zwischendrin. Eine alte Dame sucht in der überfüllten Straßenbahn einen Platz. Da winkt sie ein sitzender Junge heran und flüstert, an der dritten Haltestelle, da müssen Sie auf Draht sein, da steige ich aus. Na, immerhin, was dieses gut erzogene Kind wohl zu Hause von seinen Eltern gelernt hat. Respekt vor den Eltern hat auch mit der Achtung vor den Älteren zu tun. Das Gebot richtet sich ja nicht in erster Linie an das Kindergarten- und Jugendalter, sondern gerade auch an erwachsene Leute. Es hat nicht nur Eltern mit Kindern im Blick, sondern auch Eltern mit Eltern. Dieses Gebot will Gottes gute Ordnung in diese unsere Beziehung hineinbringen. Hilfe brauchen wir an dieser Stelle alle. Machen wir uns nichts vor. Jeder braucht hier Hilfe. Wir sind alle im selben Boot. Familien ohne Konflikte gibt es nicht. Dann wären wir schon im Himmel. In jeder Familie gibt es auch Konflikte. Viele haben Probleme mit ihren Eltern, wenn diese auch schon längst gestorben sind. Immer noch hängen sie an Problemen. Jemand berichtet von einem Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau. Es geht da um ihren Hund, der krank und gebrechlich ist. Man müsste ihn einschläfern, seine Jahre seien rum, so sagen Mann und Frau zueinander. Aber nein, kommen sie zu dem Ergebnis, das könne man doch nicht übers Herz bringen. Einige Stunden später, am Abend des Tages, kommt die Rede auf die Großmutter, die in einem Altenheim lebt und sehr vergesslich ist. Dass so etwas noch lebt, sagt die Frau, und so sündhaft viel Geld kostet. Denken Sie mal selber weiter nach. Ich höre hier auf. Hund und Eltern. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle nicht so sehr ins Wespennest stechen und lieber eine Geschichte, ein Märchen der Gebrüder Grimm erzählen. Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und seine Knie zitterten. Wenn er nun am Tisch saß und den Löffel kaum noch halten konnte, dann verschüttete er die Suppe auf den Küchentisch und es floss ihm auch wieder etwas aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deshalb musste sich der alte Großvater hinter den Ofen in die Ecke setzen. Sie gaben ihm das Essen in einem Tonschüsselchen und immer nur sehr wenig davon. Da sah der Opa betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm feucht. Einmal konnten die zitterigen Hände das Schüsselchen nicht halten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schimpfte, er aber sagte nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein billiges, hölzernes Schüsselchen. Daraus musste er nun essen. Und wie sie da nun sitzen, trägt der kleine Enkel von 4 Jahren auf der Erde kleine Brettchen zusammen. »Was machst du da?« fragt der Vater. »Ich mache ein Tröglein«, antwortet das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Vater und Mutter eine Weile an und fingen endlich an zu weinen, holten sofort den alten Großvater an den Tisch, ließen ihn von nun an immer mitessen und sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete. Soweit das Märchen der Gebrüder Grimm. Wir sollen dafür sorgen, dass die Eltern nicht zu kurz kommen, materiell für sie sorgen, wenn sie es selbst nicht mehr können. Wir sollen für sie da sein, Zeit für sie haben, besonders wenn sie schwach und gebrechlich werden. Wie gehen wir dann mit ihnen um? Beim Ehren geht es schließlich nicht nur um Eltern, die angenehm und pflegeleicht sind. Der Testfall dieses Gebotes, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, sind ja die Eltern, denen man nur schwer Ehrerbietung entgegenbringen kann, die schuldig und die schwierig geworden sind. Fehlerlos sind sie ja niemals, denn fehlerlose Eltern gibt es nicht. Trotzdem sagt Gott, ihr sollt eure Eltern ehren. Wie denn? Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn. Das heißt, die Kinder sollen ihre Eltern so sehen und lieben, wie Christus sie, die Kinder, sieht und liebt. Wer gibt uns das Recht, Eltern zu verachten? Jeder Mensch hat doch bei Gott einen unglaublichen Wert. Auch die Menschen, die sehr schwierig und komisch sind. Aus diesem Gebot kann man sich nicht herausstellen, wenn man feststellt, dass Eltern schuldig wurden. Kinder werden es doch auch. Noch nie war die Schuld des einen die Rechtfertigung des anderen. Die Eltern sind aller Achtung wert. In manchen Büchern, sollte ich sagen, in manchen Schulbüchern, ist heute zu lesen, dass der Vater ein Trottel und rechthaberischer Wichtigtuer ist. Und wenn man sich manche Familienserien im Fernsehen ansieht, dann kann man sich gleich jeden Familiensinn amputieren lassen. Wie viel unterschwelliges Gift zieht man sich da rein? Was für ein Vaterbild wird da eigentlich bei der jungen Generation aufgebaut? Wissenschaftliche Untersuchungen haben festgestellt, dass die Medien den Konflikt zwischen Eltern und Kindern vertiefen. Und der ideologische Unterbau mancher psychotherapeutischer Beratungen vertieft ebenfalls die Kluft zwischen Kindern und Eltern. Letztlich steht hinter diesen Entwicklungen, die ich nur so kurz skizzieren kann, immer wieder eins: Wir brauchen keinen Vater, höchstens zum Bezahlen. Gleichzeitig aber mit dem Vater, wie die Bibel ihn beschreibt und Gott ihn gemeint hat, schafft man Gott ab. Denn wenn Gott Vater ist, wer will schon zu einem Trottel beten, wenn das unser Vaterbild geworden ist durch die Einflüsse unserer Zeit? Merken wir, wie weit das Auswirkungen hat? Wir müssen ganz neu verstehen lernen in unseren Tagen, was mit die Eltern, den Vater und die Mutter ehren gemeint ist. Das hebräische Wort, das im Grundtext hier steht, kabat, bedeutet so viel wie gewichtig sein oder schwer machen. Die Eltern zu ehren bedeutet also, ihnen im Leben Gewicht zu geben, sie ernst zu nehmen, sie zu schätzen und ihnen den Vorrang zu geben. Aber, so fragen wir, haben die Eltern nicht selbst Schuld, wenn sich die Kinder von ihnen abwenden? Haben eigentlich alle Eltern diese Ehre, die hier verlangt wird, verdient? Vielleicht kann uns ein kleines Beispiel zum Nachdenken bringen. Und dann schließe ich diesen ersten Punkt damit ab. Da ist eine Gruppe johlender Kinder, die steht um einen Betrunkenen herum und treibt mit ihm derbe Späße. Und in seinem betrunkenen Zustand kann sich der Mann nicht wehren. Aber plötzlich läuft ein einzelnes Kind auf diesen Betrunkenen zu, gibt ihm die Hand und führt ihn einfach weg. Und auf die Frage, warum tust du das, antwortet das Kind: Er ist doch mein Vater. Im Ehren steckt immer die Liebe und die Bereitschaft zum Einsatz. Die Liebe dieses Kindes hat über die Jämmerlichkeit des Vaters gesiegt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und in diesem Gebot, in dem von Vater und Mutter die Rede ist, treibe ich es jetzt mal ein wenig auf die Spitze und sage, darin steht auch, du sollst deine Kinder ehren, indem du Gottes Willen tust und sie zum Gehorsam gegenüber diesem Willen anleitest. Dieses Gebot, so schreibt auch Paulus, ist das einzige, das eine Verheißung, eine Zusage Gottes hat, auf dass es dir wohlgehe in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Und dieses Gebot wendet sich ja nicht nur an die Kinder, sondern wendet sich auch an die Eltern. Den Kindern soll es gut gehen. Sie sollen lange leben, sagt diese Zusage. Kinder, die ihre Eltern ehren, sollen von ihren Eltern auch erwarten dürfen, dass die Eltern alles dafür tun, dass die Kinder leben können. Die Zusage des Wohlbefindens und der Langlebigkeit im zugewiesenen Land ist sicher zunächst und im Zusammenhang einmal dem Volk Israel gegeben worden und absolut nicht ohne weiteres für alle Zeiten zu verstehen, weil das Volk Gottes nicht mehr eine irdische Nation ist, mit einer Platzanweisung in einem bestimmten Land. Paulus spricht im Epheserbrief Kapitel 6 in den Versen 2 bis 3 aber von einem generellen Prinzip, das durch alle Zeiten hindurchgeht. Und dieses generelle Prinzip, das hinter dem Ehren steht, meint den Gehorsam gegenüber den Eltern. Und zwar deswegen, weil Gehorsam gegenüber den Eltern Selbstdisziplin im Kind erzeugt. Und das schafft beim Kind eine soziale Stabilität und Lebensqualität. Ein Mensch, der undiszipliniert lebt, reduziert seine Chancen, alt zu werden. Das fünfte Gebot ist auf keinen Fall eine Keule, mit dem die Eltern ihre Kinder gefügig machen dürften, um ihnen dieses Gebot immer wieder vorzuhalten. Nein, es geht auch um das Lebensrecht der heranwachsenden Kinder in diesem Gebot. Deshalb sollen Eltern für die Kinder einen Lebensraum schaffen, auch die Kinder ihrerseits respektieren und achten. Wer als Vater oder Mutter das Gebot ständig zitiert, es aber selbst nicht lebt, der wird an seinen Kindern schuldig und hat Gott als Hilfsinstrument der Erziehung missbraucht. Und Gott lässt das nicht mit sich machen. Darum sagt Paulus, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung zum Herrn. Mut zur Kindererziehung. Wie wichtig ist das heute? Es gibt doch viele Eltern, die haben überhaupt keinen Mut mehr zur Kindererziehung. Aber das steht im Wort Gottes, meine Freunde. Mut, Gehorsam von den Kindern zu erwarten, steht in der Bibel. Nicht nur einmal, sondern des Öfteren. Aber ich weiß schon, wenn ich das so sage, greife ich ein ganz heikles Thema an. Es gibt einige allgemeingültige Richtlinien, aber keine pauschalen Rezepte für die Kindererziehung. Einverstanden. In diesem Gebot geht es aber mindestens um eine Verantwortung der Eltern, nämlich von den Kindern Gehorsam zu erwarten. Die moderne Version von Epheser Kapitel 6, Vers 1 lautet ja bekanntlich, ihr Eltern, gehorcht euren Kindern, denn das macht sie glücklich. Denkt mal darüber nach. Ephraim Kishon kommentiert satirisch, dieses Gebot ist eines der gefühlsvollsten, auch wenn es nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Denn heute ist es eher umgekehrt. Zu unserem Wohlergehen auf Erden müssen wir, die Eltern, den unerzogenen Nachwuchs ehren. Wem das noch nicht aufgefallen ist, hat entweder keine Kinder oder keine Ahnung. Der Schreiber dieser Zeilen hat beides, eine Menge Kinder und viel Ahnung. Steht in einem Buch, ein Apfel ist an allem schuld. Wenn der Familienliebling nicht lernt, seinen Eltern zu gehorchen, wird er später auch Probleme damit haben, Gott als Vater zu gehorchen. Zwischen dem Gehorsam den Eltern gegenüber und dem Gehorsam Gott gegenüber besteht eine ganz enge Wechselbeziehung. Mit zu konsequenter Erziehung ist es nicht getan. Aber konsequente Erziehung baut ein Fundament für die Zukunft der nächsten Generation. Das werde ich gleich noch näher erläutern. Natürlich müssen Leitung und Liebe Hand in Hand gehen. Eltern können erziehen und sie können verziehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Erziehung mit Autorität und autoritärer Erziehung. Paulus gibt uns eine wichtige Orientierungshilfe in Kolosser 3, Vers 21. Er sagt, ihr Eltern, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie mutlos und scheu werden. Unkontrollierte Wut- und Wortausbrüche produzieren mutlose und gehemmte Kinder. Als Vater und Mutter frage dich, erleichtert oder erschwert mein Erziehungsstil meinen Kindern den Zugang zu Menschen und den Zugang zu Gott? Wage es doch einfach mal mit jemandem, der dich als Vater und Mutter und gleichzeitig deine Kinder und deine Familie gut kennt und mit jemandem, den du respektierst, darüber zu sprechen, wie er deinen Erziehungsstil beurteilt, und sei auch offen, dich eventuell korrigieren zu lassen. Und in diesem Zusammenhang fragt man sich doch, wo lernt ein Kind Anstand, Höflichkeit und Takt? Darf man das überhaupt noch sagen heute? Wenn nicht zu Hause, wo denn sonst? Rücksicht und Hilfsbereitschaft sind doch Qualitäten, die primär durch die Familie vermittelt werden sollen. Soziologen in unseren Tagen aber machen die Feststellung, dass Kinder mit Manieren eine aussterbende Spezies sind. Das habe ich gelesen. Es steht jedem Familienschätzchen doch gut an, wenn es früh lernt zu grüßen, Danke zu sagen, sich am Tisch nicht zuerst zu bedienen und sitzen zu bleiben, bis alle mit dem Essen fertig sind. Selbstverständlich geben wir uns selbst bitte die Antwort. Unmenschliche, starre und steife Umgangsformen sind sicher nicht gemeint an dieser Stelle, aber der zunehmende Verlust des guten Benehmens ist sehr bedenklich. Manche Eltern sind so kinderfixiert, dass sich alles nur noch um die Bedürfnisse des Juniors dreht. Wie sollen aber erwachsen werdende oder gewordene Kinder ihre Lehrer und Alten einmal mit Würde behandeln, wenn ihnen in der Kinderstube nicht Rücksicht auf andere und Respekt vor Autorität beigebracht wurde? Wie soll das gehen? Da schreibt doch das Magazin Focus einen Artikel unter dem Titel »Die Flegel kommen«. Und dann wird dort über das rübelhafte Betragen jüngerer Leute Folgendes ausgesagt. Flegel und Unmanierliche gab es schon immer. Ihre karnickelartige Ausbreitung ist freilich ebenso wenig zu übersehen wie die ratlose Toleranz der Umwelt. Wer erlebt hat, wie ein kleiner Rüpel mit den Eltern auf Besuch die Bücher des Gastgebers als Wurfgeschosse benutzt und seine Erzeuger darüber lediglich milde lächeln, sehnt sich zurück nach vergangenen Zeiten. In denen hatte man Kindern durch unerlässliche Kommandos wie »Gib die Hand«, »Sag Dankeschön«, »Entschuldige dich« noch ein Mindestmaß an Benehmen beigebracht. Fokus. Stammt nicht von mir. Trotzdem lohnt es sich, drüber nachzudenken. Höflichkeit gehört zum Standardprogramm der Erziehung zu Hause. Ein gewisses Maß an Manieren macht das Zusammenleben im gesellschaftlichen Verband doch erst erträglich, oder nicht? Denken wir doch mal über die Folgen nach. Kinder können nicht früh genug zur Rücksicht auf andere angeleitet werden. Takt und Feinfühligkeit lassen sich dabei direkt aus dem Gebot ableiten. Ich zitiere noch einmal Mose Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 32 steht folgender Satz. Begegnet älteren Menschen mit Achtung und helft ihnen, wo ihr könnt. Dadurch zeigt ihr, dass ihr mich ehrt. Ich bin der Herr, euer Gott. Unsere Beziehung zu Gott soll sich auch im Benehmen gegenüber den Älteren zeigen. Ehrfurcht vor Gott drückt sich weniger in langen Gebeten, aber vielmehr in der Behandlung der Eltern, der Alten und der Hilfsbedürftigen aus. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung zum Herrn, so heißt es im Epheserbrief. Erziehen heißt ziehen. Aber wohin ziehen? In welche Richtung ziehen? Paulus sagt eindeutig, zum Herrn Jesus Christus hinziehen. Kinder haben ein Recht auf Liebe, unbedingt. Davon reden heute alle, und das ist gut so. Aber Kinder haben auch ein Recht auf Autorität, und davon redet kaum einer noch. Das ist verständlich, denn wenn wir Autorität hören, verbinden wir damit gleich und schnell autoritär. Und autoritäre Väter und Mütter sind zu fürchten, und viele haben damit leidvolle Erfahrungen gemacht. Aber Autorität heißt, Kinder haben ein Recht auf eine klare Führung. Wir dürfen sie nicht sich selbst überlassen, sondern sollen sie zu Jesus Christus hin erziehen. Keine Erziehung ist auch eine Erziehung, aber eine schlimme. Und versuchen wir uns einfach mal vorzustellen, wer nie einen Wert vermittelt bekam, der wird niemals wissen, was wertvoll ist. Wer niemals eine liebevolle und manchmal auch eine strenge Hand gespürt hat, bei dem wird es sich rächen, früher oder später. Niemand glaube, dass jemand ohne klare Führung klarkommen kann, dass jeder von allein schon wüsste, was für ihn gut und auch für die anderen gut ist. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn diese alleingelassene Generation sich mit Leib und Seele zweifelhaften Gurus und Führern verkauft. Irgendeine Anlehnung, irgendeine Autorität braucht jeder. Dann sucht er sich Ersatzautoritäten. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das kann man durch zu viel und durch zu wenig Autorität tun. Gott meint nicht die falsche Autorität, als müsse man die Kinder ständig mit dem Riemen erziehen. Er will aber auch kein kumpelhaftes Verhältnis der Eltern zu den Kindern, mit dem sie sich ständig nur ihren Kindern anbiedern. Wenn Eltern sich ihren Kindern unterordnen, wird erst alles recht verkehrt. Die Kinder schreien und man springt sofort auf. Da darf sich dann keiner wundern, wenn die Kinder mit der Zeit zu Tyrannen werden. Also, weder die Diktatur der Eltern noch die Diktatur der Kinder ist hier gefragt. Als Eltern leben heißt autoritativ leben. Und das ist etwas anderes als autoritär. Autoritativ meint, die Kinder lieben und sie klar führen und zum Gehorsam anleiten, zum Herrn hin. Und zum Schluss. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, war der erste Punkt. Du sollst deine Kinder ehren und sie zum Gehorsam anleiten. Du sollst deinem Vater und Mutter sein, im Auftrag Gottes gerecht werden und dadurch deinen Kindern dienen. Und das dritte, du sollst Gott ehren. Vielleicht durch den Mut, um Vergebung zu bitten. Kinder sind eine Gabe Gottes an die Eltern. und sie bleiben immer und letztlich sein, nämlich Gottes Eigentum. Darum schulden Eltern einmal Gott Rechenschaft, wie sie mit dem Erziehungsauftrag, den Gott ihnen für ihre Kinder gegeben hat, umgegangen sind. Väter und unseren Kindern ehrlich zu unserer Schuld zu stellen und um Vergebung zu bitten. Wer es aber tut, der verliert die Autorität bei seinen Kindern nicht, sondern er gewinnt sie. Wenn man dann auch noch die Kurve kriegt und gemeinsam die Schuld im Gebet vor Jesus Christus bekennt und ihn um Vergebung bittet, dann wird Gott geehrt. Und wir werden frei und unsere Kinder werden durch dieses Vorbild zum Herrn Jesus Christus hin erzogen. Auf diese Weise wird Jesus das Zentrum der Familie. Kinder können dann an den Eltern sehen, dass sie sich Jesus als ihrem Herrn unterstellen, dass sie von seiner Vergebung leben und von ihm her die Kraft empfangen, auch voreinander Schuld zu bekennen. Wenn Jesus Christus Vergebung schenkt, dann wird der Weg der Generationen zueinander frei. Dann machen es Eltern ihren Kindern leicht, nach dem Gebot zu leben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Kinder sehen, wie ihre Eltern die Führung und die Liebe Gottes leben und erleben, und sie ahmen es nach. Ob sie dies für das ganze Leben tun, bleibt abzuwarten, denn der Glaube ist nicht vererbbar, sondern eine höchst persönliche Entscheidung. Gott hat Kinder, aber keine Enkelkinder. Darum lasst uns den Willen Gottes annehmen und leben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir wohlgeht und du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Gott ist erfahrbar. Ihm sind Generationenkonflikte nicht zu schwer, um sie zu lösen. Was hindert uns noch, glücklich zu werden und Jesus Christus unser Leben und unsere Probleme in den Familien anzuvertrauen und dann fröhlich mit seinen Geboten voranzugehen, zu seiner Ehre und zu unserem Segen? Amen.